Brexit on Toast, der Podcast. Herzlich willkommen zu Brexit on Toast, wie immer mit
Benita Goodman,
Tobias Waniek
und Florian Schwarz. Unser Dreiklang am Anfang dieser Sendung, wir gehen in die zweiten 50 Folgen jetzt hinein, ist ein dreifaches B, denn es ist Budget Day, es ist natürlich, ich wollte es fast verraten, wir sprechen auch über den Brexit mal wieder und die gute alte Tante BBC steht auf dem Programm. Benita, wie kommt's?
Noch vielleicht nur ein Hinweis, bevor du die Frage loslässt. Wir haben auch noch einen Cliffhanger, denn am Schluss gibt es wieder tolle Geschichten von Royals.
Ja,
natürlich.
Also bitte dranbleiben.
Bitte dranbleiben.
Und nicht vorspulen.
Gratis im Angebot. Benita, wie kommt es zu diesem Dreiklang heute?
Ja, also Brexit, dachte ich, könnten wir mal besprechen. Da sprechen wir sonst so selten drüber.
Ganz selten.
Und Budget Day ist nächste Woche erst, also heute in einer Woche am Mittwoch. Mhm. Das ist immer ja ein großes Spektakel, haben wir schon öfter drüber gesprochen, wurde die Schatzkanzlerin, diesmal die Schatzkanzlerin Rachel Reeves mit ihrem roten Köfferchen.
Ist das der berühmte rote Koffer?
Das rote Köfferchen kommt sie.
Von Louis Vuitton.
Nein, das ist von irgendwie von Anno und handgeklöppelt von irgendeinem englischen Lederzar. Mhm. Jedenfalls geht sie mit dem dann ins Parlament und verkündet das Budget. Und es ist jetzt schon seit Wochen wieder in der Presse, wird sie schon jetzt fertig gemacht, bevor sie überhaupt den Mund aufgemacht hat, weil sie natürlich höchstwahrscheinlich die Einkommensteuersatz erhöhen wird. Vielleicht auch nur für höhere Einkommen, das weiß man alles noch nicht. Wobei sie eben vorher versprochen hat, also auf keinen Fall wird sie jemals die Einkommensteuer erhöhen. Hm. Die sind so pleite, der Staat ist so pleite und es ist kein Wachstum nirgends. Und sie muss irgendwo Geld herkriegen. Und sie wird jetzt schon dafür verteufelt, dass sie das wahrscheinlich machen wird. Und Keir Starmer, mit dem sie natürlich zusammen regiert oder regieren soll, ist, also als wir letztes Mal sprachen, haben wir ja schon gesagt, also der Stuhl von Keir ist etwas wackelig und er hat keine wirklichen Leadership-Qualitäten. Und das muss man sagen, es wird einfach dramatisch schlimmer. Der Mann ist eigentlich, meldet sich nicht zu Wort. Man weiß nicht, wofür er eigentlich steht.
Obwohl er doch so toll gestartet ist.
Ja, und das gerade heute habe ich immer noch mal einen Artikel drüber gelesen von einem Kommentator, diesen historischen Wahlsieg, der natürlich nicht, weil die Leute so begeistert waren von Labour, sondern weil sie so unbegeistert waren vom Rest, hat aber Labour eine riesige Mehrheit im Parlament. Also die könnten eigentlich machen, was sie möchten. Die könnten eine richtige Labour-Politik verfolgen. Tun sie aber von Anfang an nicht. Sie verfolgen eigentlich eine sehr konservative, bis zum Teil reformhörige Politik, was einfach nicht sinnvoll ist. Und dann Keir Starmer selber legt sich nicht fest, sagt nicht wirklich was. Man hat das Gefühl, andere Leute legen eigentlich die Richtung fest. Und das erinnert mich so ein bisschen hier an unseren guten Friedrich.
Ja, so, also, das kann man doch irgendwie nennen, Detraining on the Job, weil normalerweise lernst du ja eigentlich im Job eher dazu, aber ganz offensichtlich ist es da ja eher umgekehrt. Die Kolleginnen oder vor allem die Kollegen lernen eher.
Ja, ich verstehe nicht, dass, weil wir sind jetzt auch nicht gescheiter als die anderen, dass man aber anscheinend auch, wenn man so im Politikbetrieb drin ist, Tag und Nacht, dass man auch nicht einmal über die Grenzen schaut.
Ich glaube, war genau deswegen, weil man unter Wasser ist und eben nicht die Grenzen.
Ja, wahrscheinlich, aber was hier zum Beispiel jetzt passiert, weil wir ja über Populismus in der Praxis auch reden, nicht nur über den Brexit, wie ist der Populismus woanders? Hier ist es ja ähnlich. Also ich finde, Friedrich Merz ist relativ blutleer, so als Bundeskanzler.
Ja, als Außenminister macht er wohl eine gute Figur.
Ja, aber das ist ja jetzt hat er gerade die Brasilianer beleidigt.
Ja, stimmt.
Das ohne Grund.
Völlig ohne Grund, völlig ohne Not.
Ja, also er macht es auch nicht immer gut, aber da finde ich auch, ist er ganz okay. Aber er ist an sich relativ blutleer und die Union macht, was sie will. Die Leute ackern in alle Richtungen rum und briefen gegen ihn und jeder weiß, dass Jens Spahn am liebsten mit der AfD koalieren würde. Und das, ich meine, das geht ja an sich nicht. Und so ist es in England auch.
Ja, ist es denn üblich, dass der Premierminister sich im Vorfeld zu Budget Day, wo wir ja eingestiegen sind, äußert oder in wenn?
Naja, es ist an sich, es gibt eine Richtung. Ja, es gibt einfach eine Richtung. Und, und von Anfang an war natürlich die Richtung oder auch Rachel Reeves zu erlauben. Ich meine, die müssen sich auch abstimmen, von Anfang an zu sagen, ich werde keine Einkommensteuererhöhung machen, zum Beispiel, wenn du schon weißt, die Kassen sind wahnsinnig leer und du gleichzeitig aber auch dich ständig aus dem Fenster lehnst mit, also wir reden nicht mehr über den Brexit, das ist vorbei, und du dir also diesen Weg versperrst in die Customs Union oder den Single Market zurück, der natürlich, weil ich meine, warum geht's ihnen? Uns geht allen geht's schlecht, aber denen geht's einfach viel schlechter, und die sind alleine. Und sie sind damit beschäftigt, Herrn Trump irgendwie in den Arsch zu kriechen, Tag und Nacht, in der Hoffnung, dass sie durch irgendeinen fantastischen amerikanischen Trade Deal rausgezogen
werden. Der auf sich warten lässt, oder ist der überhaupt irgendwo am Horizont?
Ich glaube, der ist überhaupt nicht
am Horizont. Aber hieß es nicht, ich versuche mich gerade zu erinnern, hieß es nicht America First?
Yes, exactly. It's America First. Und es wurde ja schon als irrsinniger Erfolg ausgelegt, dass Großbritannien zum Teil niedrigere Strafzölle hat als der Rest, als die EU. Da haben sie sich schon unheimlich gefreut, aber vorher hatten sie gar keine Strafzölle. Also so viel besser geht es ihnen auch nicht. Und sie sind überhaupt, ist die Insel ein Außenposten oder Hauptziel der MAGA-Bewegung. Elon Musk schaltet sich ständig von außen ein, tweetet irgendwas, also immer wieder, dass zum Beispiel der Bürgerkrieg in Großbritannien unausweichlich ist. Und das lassen sie dann einfach so über sich ergehen.
Aber das habe ich zum Beispiel nicht mitbekommen. Hat das irgendeine Relevanz?
Du bist nicht auf X?
Nee, ich bin nicht auf
X. Das hat natürlich eine Relevanz, weil der hat wahnsinnige Follower. Und er tweetet natürlich im Sinne von Trump, im Sinne von Farage, im Sinne dieser ganzen...
Wollte ich fragen, ist Farage, was macht unsere Opposition?
Dieser ganzen Bewegung, ja. Da in diesem Sinne tweetet Herr Musk, weil sie möchten, aber so viel Unruhe stiften, wie es nur geht.
Wie möglich.
Und Keir Starmer schwächen, wo es nur geht. Und Keir Starmer, die Starmer-Regierung, ich weiß nicht, ich finde, wenn irgendwie irgendein Trilliardär oder was ist er jetzt?
Quadrillionär.
Also tatsächlich ist er jetzt ja dann Billionär, im Englischen. Wie heißt es dann im Englischen?
Weil wenn aber auf jeden Fall hat den Kontoauszug Querformat, sonst passt es nicht drauf.
Aber der ist ja ganz lang, nicht, ganz lang ist, und quer.
Also. Aber sag mal, Farage, wie nutzt der das denn? Weil der müsste ja im Aufwind...
Ja, der ist ja immer im Aufwind, weil er auch aus unerfindlichen Gründen auf allen Media-Plattformen, also nicht unerfindlichen Gründen, er ist ständig auf überall in den Medien präsent, auch zum Beispiel in der BBC, in allen möglichen Formaten wird er ständig befragt und seine fünf Hanseln aus dem Parlament, wobei die anderen Parteien, nämlich die Grünen, die auch fünf Leute sind, oder die Liberal Democrats, die viel mehr Leute sind, kaum vorkommen, kommt er ständig vor und wird aber auch nie zum Brexit befragt. Also, weil es ist ja erstaunlich, dass jemand, der so wichtig war dabei, dem Land wirklich zu schaden, dass der auf so einer Welle reitet, immer noch. Mhm. Ja, auf einer Welle des Populismus. Mhm. Und was ich aber zum Budget Day noch sagen wollte, also der Budget Day ist nächsten Mittwoch, die Presse stürzt sich jetzt schon drauf, und wenn, was sie auch immer ankündigen wird, Frau Reeves, wird auf jeden Fall sehr schlecht rezipiert werden, das kann man jetzt schon sagen. Und dass dadurch dann ein Wachstum entsteht in Großbritannien, egal was sie jetzt im Budget macht, mit diesem wenigen, sie kann kaum manövrieren, ist unwahrscheinlich. Mhm. Also das wird der Regierung Starmer wenig helfen.
Ist es denn üblich, an dem Budget Day das wirklich fix zu machen dann, dass es dann nur noch abgenickt wird? Oder kann das dann zu eben so einem Shutdown wie in den USA kommen?
Nee, das gibt's nicht.
Wenn sie sich nicht einigen?
Nee, das Budget wird einfach angekündigt und dann sagen, das ist irgendwie anders als hier. Ich weiß nicht, dann sagen die halt wirklich, okay, ab morgen oder nicht, also ab übermorgen kosten die Zigaretten irgendwie
10 Pence mehr. Es muss nicht beschlossen werden.
Nee, ich glaube, das ist eine gute Frage, habe ich nie so drüber nachgedacht, aber es ist immer Budget Day, da wird was angesagt und so ist es dann. Und das ist natürlich regelmäßig. Ich glaube, zweimal im Jahr ist Budget Day.
Also da müssen wir vielleicht nochmal nachschauen. Ich habe entdeckt, dass es da so, es gibt immer, das heißt, glaube ich, Internet, da kann man auch mal was nachschauen. Ich habe es jetzt tatsächlich mal versucht, ich habe nachgeschaut, wie viele Follower hat Elon Musk auf X, und es sind tatsächlich knapp 230 Millionen.
Ja, das ist die halbe EU.
Das ist die halbe EU und das ist auf jeden Fall mal sehr viel mal mehr als die Einwohner in UK. Heißt, weil du ja vorher gefragt hast, Nigel Farage wird ja eben aktiv unterstützt.
Mhm. Ja, natürlich, und, genau wie hier die AfD
wenn du,
auch.
Wenn, du, wenn du jemand bist, der von einem unterstützt wird, der 230 Millionen Follower hat auf X, dann ist das schon eine ganz gute Unterstützung.
Ja. Das ist ja hier genauso, unterstützt ja auch die AfD. Ja. Also die Kräfte, die arbeiten zusammen, die arbeiten ja nicht gegeneinander und die sind sehr gut da drin, sich zu unterstützen. Mhm. Und die sozialen Medien sind ja ein absolut integrativer Teil des Populismus, des neuen Populismus oder auch des Erfolgs des Populismus, weil wie sollst du dich als Mensch alter Schule da dagegen stemmen?
Also du sagst, zweimal im Jahr ist Budget Day, das heißt also, dann gilt dieses Budget auch nur für 6 Monate?
Das rate ich jetzt alles. Ja. Der Tobi macht gerade Live-Check, weil es kommt auch natürlich nur einmal im Jahr. Also mir kommt es irgendwie vor, es sei es zweimal im Jahr.
Ich schau mal gerade.
Es ist auf jeden Fall eine große Sache.
Ja,
ist ja klar, dass es eine große Sache ist.
Ja.
Und seit Brexit sind sie mit ihrem Budget, mit ihren Möglichkeiten halt beschnitten und sie suchen ja immer nach Wachstum. Neulich die City of London war eine Studie, gesagt, Brexit hat bis jetzt 20 Milliarden Pfund gekostet, der UK Economy an Productivity Gap oder so, also an Ausfall einfach, an ausgefallenen wirtschaftlichen Vorgängen, 20 Milliarden Pfund. Mhm. Das ist schon relativ viel Geld und es gibt überhaupt keinen Manöverplatz, wo sie sich da hinwenden können, um das zu ändern. Ja? Und die interne Debatte, weil das haben wir ja auch gesagt, wir wollen ein bisschen über Brexit sprechen, der Brexit wird eben kaum erwähnt, weil es eben auch keiner erwähnen will, weil es so eindeutig irgendwie ist. Und sich aber keiner dazu richtig, immer noch nicht traut, sich dazu richtig zu positionieren. Jetzt letzte Woche hat Alistair Campbell, das ist ein Mensch, der unter Tony Blair war, der Sprecher der Regierung. Und der hat mit einem anderen Mann zusammen, Rory Stewart, die haben einen Podcast, der heißt The Rest is Politics.
Ja, doch, den kenne ich.
Und den kann man immer mal hören, wenn man Lust hat.
Neben Brexit und Toast sind
also,
die zwei einzigen.
Wenn man noch Zeit hat, neben Brexit und Toast. Und Alistair Campbell hat eine Rede gehalten jetzt letzte Woche, da sind wir dann wieder bei der BBC, die ja unser drittes B im Dreiklang heute ist, zur Verteidigung der BBC, weil die BBC eben auch ganz doll im Kreuzfeuer der Kräfte steht, von denen wir gerade reden, von MAGA und Musk und Raj.
Da gab es so jetzt gerade diese Rücktritte.
Ja, genau. Und die und auch da konnte sich eben die Regierung überhaupt nicht irgendwie hinreißen, wirklich aufzutreten und die BBC zu verteidigen. Und Alistair Campbell hat eine Rede gehalten und gesagt, so, wenn ich Keir Starmer wäre, ich meine, er hat natürlich auch kein Amt inne, er kann natürlich sagen, was er will, aber würde ich zum Beispiel Folgendes sagen. Ja, und das ist so erfrischend. Mhm. Man denkt, ja, warum?
What if?
Warum sagt es keiner? Ja. Warum sagt Keir Starmer das nicht? Warum schafft er das nicht? Ist es, weil...
Hat er reagiert drauf?
Auf diese Rede? So ein bisschen, aber kaum. Und es liegt auch daran, dass sie eben auf Amerika hoffen, weil Trump eben jetzt die BBC auf mindestens $1 Milliarde verklagen will. Und,
aber das ist doch schon länger, das ist ja jetzt nicht ganz neu.
Das ist neu, das ist seit einer Woche.
Mhm. Ich dachte, das war er hat ja die Washington, eine andere Zeitung in Amerika auch verklagt.
Ja, das macht er natürlich ständig.
Immer die hohe Streitsumme, weil die Anwälte das natürlich gerne.
Die BBC hat Ursprung war, dass es eben einen Zusammenschnitt gab, der quasi nahelegen sollte oder beweisen sollte, dass Trump eben aufgerufen hat zum Sturm aufs Kapitol. Und es war eben so geschnitten, dass es tatsächlich diesen Eindruck erweckte, was aber eben auch an diesem Zusammenschnitt lag. Mhm. Und das musste man dann auch zerknirscht zugeben bei der BBC. Und Trump hat natürlich getobt und hat es deswegen... Mhm. Deswegen gab es halt da diesen riesen
Hast du jetzt das Budget?
Ich habe das Budget Day nachgeschaut. Also es ist tatsächlich, der Haupttermin ist einmal im Jahr jetzt im Herbst. Also jetzt, meistens eigentlich im Oktober, manchmal auch im November. Und dann gibt es noch ein Spring Statement.
Ja, Spring Statement.
Genau.
Deswegen
der Nebentermin. Aber es ist schon eigentlich zweimal im Jahr, aber der Haupttermin ist jetzt im Herbst.
Haupttermin ist heute. Diese BBC-Story, die du gerade gesagt hast, es war so, der Daily Telegraph, das ist also ein wirklich rechtes Schmierenblatt ersten Ranges, ja, haben gesagt, sie haben super Intel, interner Report über die BBC und wie die eben, was für Vorurteile da herrschen, beziehungsweise wie linkslastig das ist und wie die immer auf die die gute bürgerliche Meinung einprügeln. Und dann kam, haben sie aus dem Report gesagt, okay, das mit dem Panorama ist so ein investigatives Programm. Und da ging es eben um den 6. Januar. Und da wurde, das war eben geschnitten, so wie du gerade erzählt hast. Und dann ging es darum, dass sie, wenn es um Gaza geht, haben sie irgendwas nicht richtig reportet oder haben zu viel, haben nicht genug reportet, wie schlecht sich die Israelis benehmen. Und dann war noch eine dritte Sache. Ja. Die BBC ist natürlich, wie wir wissen, eine riesige Organisation, die wahnsinnig viel Nachrichten und alles Mögliche produziert. Und diese Dinge dürfen nicht vorkommen. Das ist auch richtig, das stimmt auch. Irgendwie, als es rauskam, hat die BBC auch nicht schnell genug reagiert, um sich zu entschuldigen. Ja, also die, da gibt es einen CEO of News, eine Frau, die hat nicht, die hat irgendwie gar nichts gesagt erstmal. Und ist dann so hochgeköchelt. Und dann hat sich Trump eingeschaltet natürlich und wahrscheinlich auch Elon Musk und Farage sowieso. Und also das Letzte und die unmögliche Vereinigung von linksversifften Zellen da. Und dann sind plötzlich sowohl diese CEO of News und der Director General des BBC sind beide gleichzeitig zurückgetreten.
Ach.
Und es sind zwei Riesenposten und die sind beide gleichzeitig zurückgetreten. Die BBC wird seit ungefähr 20 Jahren torpediert von rechts, immer als eben linksliberale Horrororganisation und hat sich in den letzten Jahren vor allem vor und seit Brexit, was die Nachrichten betrifft, extrem nach rechts verschoben. Mhm. Weil auch unter Boris Johnson zum Beispiel wurde ein Mann als Head of News eingestellt, der ist Robbie Gibbs, der ist gleichzeitig gehört dem so ein rechter, so wie Fox, also GB News heißen, die dem gehört, der ist ein Teilinhaber von GB News, das ist ein
privatwirtschaftlicher
rechter Sender.
Ah, das ist Farage ja gar kein Interessenskonflikt.
Auch, nee, gar nicht, wo Farage auch zum Beispiel eine Sendung hat, ja, auf GB News. Und dieser Mensch wurde Head of News bei der BBC, damit mal endlich ein bisschen Balance reinkommt. So hat sich dieses ganze News-Ding immer ein bisschen mehr nach rechts verschoben. Wahrscheinlich für diese Leute immer noch nicht genug, aber für alle anderen deutlich. Und von innen wurde das schon so ein bisschen ausgehöhlt. Und die Frau, die jetzt zurückgetreten ist, diese Head of News, hat gesagt, ja, sie hat sich nicht rechtzeitig, sie hatte schon den Brief aufgesetzt zur Entschuldigung und so weiter, so fort. Und es wurde vom Boot zurückgehalten. Und wer ist im Boot dieser Mensch? Ja?
Board of BBC.
Ja,
also praktisch Board of, der Vorstand. Also
Board of Governors.
Ja.
Wurde es zurückgehalten, weil... Was heißt weit ist, vermutet man natürlich, extra zurückgehalten, um möglichst viel Angriffsfläche zu bieten. Und dann schaltet sie Trump an und sagt, ja, ich verklag die auf eine Milliarde Dollar, was in England gar nicht möglich ist oder irgendwie in Florida. Das ist alles sind relative Nebelkerzen, aber als Premierminister eines Landes und die BBC ist ein öffentlich-rechtlicher Nachrichten- und sonst- und Entertainment-Provider, musst du dich doch eigentlich also dann wirklich dahinter stellen.
Eigentlich schon, sollte man meinen, ja.
Und anstatt irgendwie so rumzugurken und sich, ja, ist ganz schlimm. Und natürlich sind das sind schlimme Dinge und schlechte Dinge, aber ich meine, ausgerechnet, wenn einem Trump vorwirft, man hat irgendwas falsch zusammengeschnippelt, ich glaube, da hat man genug Ammunition, um dagegen zu halten an sich.
Aber das zeigt eben wieder, dass man da unkritisch ist oder eben zu zurückhaltend, man
Angst,
weil man es natürlich eben sich nicht mit denen verscherzen will, in der Hoffnung noch auf diesen großen Deal.
Ja, wahrscheinlich.
Der aber immer ja nur für die anderen ein guter Deal ist.
Aber was interessant ist, das habe ich gelesen, ich kann es kaum glauben, wahrscheinlich habe ich das auch in irgendeiner Desinformationskampagne gelesen, dass die BBC in Amerika 77 Millionen User oder Hörer hat im Jahr, wahrscheinlich aufs Jahr gerechnet.
Kumuliert ist ja fast so viel wie wir.
Das ist ja eben, wenn du alle Klicks zusammenzählst. Ja.
Aber das musst du als vertrauenswürdige Nachrichtensource, weil in Amerika ist es wirklich inzwischen super schwierig
geworden. Ja, NPR ist extrem eingekürzt worden, National Public Radio.
Und alles ist so tendenziös, so eindeutig.
Ja. Und nur noch Spenden, deswegen könnte ich mir das schon vorstellen. Aber das heißt, wenn 77 Millionen Leute haben, also das, glaube ich, die Zahl, das kann schon sein. Also,
das kann sein. Ich weiß nicht, auf was das für ob 77 Millionen einzelne Hörerlebnisse.
Wahrscheinlich,
oder
ja.
Zugriffe auf die
Mail
vielleicht
oder
auf die BBC News Website oder so.
Das glaube ich schon. Dass das, vielleicht sind es auch 77 Millionen Klicks.
Kann, whatever
oder Impressions,
it is.
Also,
Impressions
oder,
was
das
ist. Oder so.
Das würde dann eben auch gemutmaßt, ob zum Beispiel die BBC auch deswegen so im Kreuzfeuer steht von den Trumpisten, weil sie eben auch in Amerika als unabhängige Nachrichtenquelle noch wahrgenommen wird und auch da sie eben ausländisch ist, nicht so leicht beeinflussbar oder stumm zu stellen. Und das, ich finde, dass wir eben immer wieder dieses, dass wir immer wieder uns im Kreis sind mit diesem Populismus-Thema, weil das ist irgendwie, das ist der Populismus in der Praxis. Mhm. Es ist ein ständiger Angriff auf die Dinge, die uns eigentlich befähigen, auch so geworden zu sein, wie wir sind, oder eine Gesellschaft, eine einigermaßen freie oder eine einigermaßen rechtsbasierte oder eine einigermaßen auch diskursfähige Gesellschaft. Das wird unterhöhlt und ausgegraben und angegriffen. Und wenn sich da eben dann nicht die Häuptlinge der Staaten irgendwie davor stellen. Und ich finde eben auch, dass zum Beispiel Friedrich Merz in diesem ganzen Gemenge, dass der auch viel zu farblos ist.
Ja, ja. Jetzt in Bezug auf Großbritannien?
Nein,
oder?
Auf Populismus hier. Ach so, hier,
da, ja, das
auf die Angriffe, auf die Angriffe hier. Hier ist es ja genauso. Wir sind ein bisschen später, weil wir halt schon ein bisschen Erfahrung damit gemacht haben früher und noch nicht so Bock hatten. Aber wir bewegen uns ja auch dahin.
Wieder dahin, ja, ja.
Und die... Es gibt einen Podcast, also noch einen anderen Podcast von...
Was? Den Namen sagen wir aber nicht.
Nee, ich weiß auch gar nicht, wie der heißt. Wirklich nicht, weil der ist von dieser Bewegung für politische Schönheit. Und die haben ein Interview mit einem seltsamen Zeitgenossen. Ich weiß nicht, ob der euch was sagt. Erik Arndt oder Arendt heißt der. Sagt ihr euch was? Das ist ein 3-Stunden-Podcast. Und Erik Arendt, also ich empfehle wirklich, dem zuzuhören, weil das ist ein ganz seltsamer Mensch, der also mit einer hochgradigen narzisstischen Störung und weiß nicht, wenn Messias-Komplexen, der sagt, nee, er war eben Nazi. Also er war ein richtiger Nazi. Aber also die AfD, das war für ihn nur so ein Pisshaufen, über den man erstmal steigen muss, bis man halt richtig wieder gescheit Nazi sein kann. Aber er wusste, die sind irgendwie wichtig. Und er hat diesen Maximilian Krah beraten und hat den aufgebaut auf TikTok. Und sagt ihm, also er sagt, ohne TikTok sowieso funktioniert das alles gar nicht. Mhm. Und er hat eben Krah aufgebaut und das muss man sich alles anhören. Und was Herr A., und jetzt ist er geläutert und jetzt will er eben ganz anders sein, aber was man da raushört, egal wie man den findet oder nicht, es dreht sich alles um Social Media. Auch wenn du sagst, okay, ich mache jetzt eine Gegenbewegung, oder wie in Amerika sie mit Gavin Newsom, mit dem Governor of California, was macht er letztendlich? Er versucht genauso hirnverbrannten Scheiß zu tweeten wie Herr Trump so ungefähr, um das natürlich auch um das zu exponieren. Mhm. Aber das ist ja, es ist irgendwie schon Glatteis, auf das man sich begibt.
Natürlich, man spielt natürlich mit den gleichen Karten dann und versucht es halt damit quasi da Kontra zu geben. Aber das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, das merken wir ja hier auch. Also Populismus mit Gegenpopulismus zu beantworten, ja, dann müsste man schon wirklich auch in die andere Richtung populistisch sein und nicht in die gleiche. Aber also bei uns ist es ja jetzt eher so, dass man ja immer versucht, der populistischen Strömung das Wort zu geben.
Da beteiligen wir uns natürlich alle auf eine Weise, weil wir ja jetzt nicht unbedingt einen ausgewogenen Podcast zum Brexit machen.
Nee, machen wir gar nicht.
Und das ist die große Kritik, die mittlerweile an den Podcasts allgemein ist, dass das natürlich das Bubble-Denken, das Bubble Meinungsbilden extrem fördert, weil ja sich die Podcasts, die du dir anhörst, in die Richtung, du dir die aussuchst, was du auch hören willst. Du hörst ja ganz selten jetzt eben sowas wie gerade, das ist natürlich ein super Beispiel, wenn einer aus der anderen Richtung kommt und umschwenkt. Ein
Überläufer.
Dass eben der immer größer werdende Teil der Leute, die Informationen, wie es bezeichnet wird, sind natürlich keine Informationen, aus Social Media.
Und das muss man jetzt ja sehen.
Diese Bewegung ist natürlich ganz gefährlich für die Meinungsbildung.
Da sind es natürlich auch die Blasen. Und jetzt, wenn man so guckt, was sich so Leute auf Social Media anschauen, die jetzt, sagen wir mal, nicht so sehr mit der öffentlich-rechtlichen Maschinerie groß geworden sind oder die das nicht so interessiert, das ist jetzt alles komplett KI geflutet und gefaked. So dass das ja nochmal sich
es muss gar nicht
maximal potenziert. Ja.
Das stimmt, aber es muss ja gar nicht gefaked sein. Es reicht ja, wenn du dir deine Quellen aussuchst und die sich verstärken.
Ja, das, aber gut, aber das die Echokammern.
Die Echokammer, das ist klar.
Das gibt es ja schon lange.
Nee, es muss nicht gefaked sein.
Es muss gar nicht gefaked sein, das ist nur eine Verstärkung.
Nein, aber das Schlimme ist ja, dass das Fake, die gefakten News jetzt in Anführungszeichen, ja jetzt prozentual extrem rasant anwachsen und das natürlich nochmal zusätzlich eine Verstärkung ist. Mhm. Klar brauchst du es nicht, du hast auch früher kein Social Media gebraucht. Wenn du die Taz gelesen hast, dann war das halt deine Bubble. Mhm. Ja. Dann hast du vielleicht noch irgendwie eine andere, eher linksliberale Zeitung gelesen und dann warst du natürlich auch in der,
die eben, Frankfurter Rundschau.
Die Frankfurter Rundschau oder sowas und dann vielleicht noch so als Gegengewicht die FAZ.
Ja.
Also die Bubbles gab es schon immer, ja. Aber die jetzt mit den Tools und mit den Möglichkeiten, wenn ich mir das so anschaue, was Leute, die jetzt vielleicht nicht unbedingt jetzt einen höheren Bildungsgrad haben, wie die Nachrichten konsumieren und was die da anschauen und was die da auch davon glauben. Vor allem,
was sie glauben. Ja. Das ist das Brutale, was sie glauben. Und ich glaube, mit dem natürlich, je Bildungsgrad, desto schlechter, aber
muss
aber
nicht unbedingt auch sein.
Hochgebildete muss nicht unbedingt Leute sein. Verlieren sich in den absurdesten Erzählungen. Und natürlich, wir sind auch, natürlich haben wir keinen ausgewogenen Podcast.
Das haben wir aber auch nie behauptet.
Ja. Und wenn mir jemand beweist, dass der Brexit eine wahnsinnig tolle Sache war, dann her damit.
Deine Postkarte
bis
schicken.
Bis jetzt habe ich noch.
An Brexit on Toast
oder an Fax.
Keinerlei Evidence dafür, dass das irgendwie für irgendwas gut ist, also für was Gutes.
Aber das würde mich natürlich interessieren, das wäre ja vielleicht mal ein Move, wir suchen. Und wenn du mal drüben bist, kannst du auch suchen.
Ja, aber weißt du, wenn du drüben, so wenn drüben die einladen. Leute befragst, zum Beispiel Herrn Farage, wenn er jemals befragt wird, was er nie wird, okay, Brexit war jetzt aber ist auch insgesamt schlecht, ja, hat sie, Immigrants Numbers sind ja up, nicht down, alles ist teurer geworden, wir sind irgendwie, dann sagt er, ja natürlich, weil der Brexit ist überhaupt nicht richtig ausgeführt worden.
Ja, der ist viel zu lasch.
Das ist die ständige Utopienjagen und du stellst was auf, was überhaupt nie erreicht werden kann und deswegen sind immer noch die anderen, die Libtards sind schuld, weil sie
natürlich,
und so weiter. Ja.
Aber wenn ich jetzt mal zusammenfasse, haben wir bis jetzt den Budget Day, der geht jetzt ins Land nächste Woche.
Der geht ins Land und der wird sicher schlecht ausgehen. Wir werden
darüber berichten. Genau. Den Brexit gibt es noch, aber es wird nicht so viel drüber gesprochen.
Weil er einfach schlecht gemacht ist.
Gibt es auch noch.
Gerade noch, ja.
Ist nach wie vor auch eine Gebühr eigentlich bei der
BBC? Ja, natürlich.
Du musst
natürlich.
Es bezahlen. Du kannst es nicht abmelden.
Musst du bezahlen und das ist natürlich auch Zwangsgebühr.
Zwangsgebühr, genau. Alles, ja. Genau, bei den Streamingdiensten übrigens, freie Wirtschaft, darfst du dich jederzeit abmelden. Mhm. Bei öffentlich-rechtlichen nicht. Interessant. Ja. Und jetzt kommen wir noch zu den Broyles, unser drittes B, oder?
Ich dachte, unser drittes B war der Brexit.
Ah, der Brexit, ja, genau.
Ja, die Broyles waren ja noch der Cliffhanger.
Lieblingsrubrik.
Die Broyles, die sind in der Bredouille.
Oh, schön. Oh. Warum?
Naja, wir wissen ja natürlich, wer immer in der Bredouille ist, ist unser Freund Andrew Mountbatten Windsor. Der heißt nämlich gar nicht mehr Prinz Andrew jetzt, weil
Mountbatten.
So heißen die Königsfamilie.
Aber Berg ist es
von Battenberg.
Ach, die Battenbergs.
Ja, die müssen aber natürlich dann irgendwann Mountbatten heißen, weil
ich glaube, wir brauchen da eine eigene Folge. Also wenn schon hier unser Host das nicht.
Aber ich bin ja sowas von nicht noch mal eigene. Das ist gar nicht.
Wir machen mal eine Sonderfolge zum Haus Holstein, Sonderburg, Glücksburg. Okay, das machen wir demnächst. Schlimm. Jedenfalls, das ist wirklich wahnsinnig komisch, weil Andrew wir nennen ihn natürlich Herr Epstein, weil wir wissen, er heißt eigentlich Herr Epstein, weil Andrew ja in den Epstein-Files natürlich immer vorkommt und so weiter und auch bildlich ja beliebt, dass er auf allen möglichen Partys Epstein war und natürlich ein schlimmer Finger ist.
Epstein.
Ja, of course he's Epstein, but
Epstein heißt der Epstein.
Ja, aber ich heiße natürlich wird ausgesprochen Epstein. Ihn.
Ja, aber wir wissen halt, wie man
ihn ausspricht. Wie man ihn ausspricht.
Ja, eben. Okay.
Also, ich meine, entschuldige.
Gut, ja eben. Also, aber den lassen wir jetzt mal.
Nee, aber nee, den können wir gar nicht links liegen lassen, weil da der Andrew ja natürlich immer auf den Partys war und alle möglichen scheußlichen Aktionen sicher, ganz sicher ausgeführt hat. Und da wurde er schon vorher gerügt und durfte dann nicht mehr alle möglichen Sachen machen. Er durfte nicht mehr als Emissär der Krone auftreten. Jetzt haben sie ihm tatsächlich, oder das konnte der König machen, mit einem Federstrich ihm den Titel entzogen. Mhm. Er ist nicht mehr The Prince of Wales und auch nicht mehr Prince of Wales, sorry, he's nicht mehr The Duke of York und auch nicht mehr Prince Andrew. Er ist nur noch Andrew Mountbatten Windsor und das können, davon können die Engländer nicht genug kriegen. Also ständig wird in den Nachrichten und so, Andrew Mountbatten Windsor macht dies und jenes.
Und wo wohnt er? Ja, darf er irgendwo noch
er in der Region?
Er muss da ausziehen, oder? Er muss da ausziehen.
Er muss also umziehen. Im Gartenhaus. Ja, und er sagt jetzt, er will vielleicht nach Sandringham, das ist in Norfolk, das ist so ein bisschen abgelegen. Es ist natürlich ein riesiges Gebiet, da gibt es sicher auch ein paar Cottages, aber William sagt anscheinend, nee, also da darf er nicht wohnen und das ist für ihn so ein bisschen schwierig gerade. Und dass tatsächlich dem Bruder des Königs der Titel entzogen wird und der Hosenbandorden wurde ihm auch abgenommen.
Ah,
den Order of the Guard.
Das heißt, der Hosenträger jetzt.
Jetzt muss er die Hose selber halten und das ist wirklich, also dem geht es wirklich ganz nass, nein. Und
der Fergie aber dann auch, oder?
Fergie auch.
Aber da muss man ja jetzt nicht unbedingt Mitleid haben.
Nein, also überhaupt, das ist wirklich ein struller, doofer Typ. Dafür ist auch bekannt, dass er so ist, nicht doof ist. Aber
Randy Andy hieß er doch immer, oder?
Randy Andy, aber auf den wird schon ganz schön eingeprügelt. Ja. Und da gibt es, glaube ich, noch ganz andere schlimme Finger in den Epstein-Files. Aber wir werden es ja demnächst vielleicht rausfinden.
Es wird alles total geschwärzt sein.
Ja, ja.
Das haben wir auch
gedacht. So ähnlich wie, was hatten wir neulich hier auch irgendwas, wo quasi immer nur so auf einer DIN A4-Seite zwei Wörter lesbar waren, der Rest geschwärzt.
Also ja, die haben den gesamten Bestand an schwarzen Eddings, der ist schon aufgekauft.
Ja, ja, der Aktienkurs von Eddings ist extrem hoch, gestiegen. Ja.
Weil der Trump das selber schwärzt und dann unterzeichnet.
Ja.
Mit seinem Edding.
Eben, der unterzeichnet immer mit Edding. Weil die kann er dann auch ins Publikum werfen, weil die kosten ja nichts.
Ah, stimmt.
Ich schmeiße ja nicht einen Goldfüller ins Publikum. Ne?
Stimmt. Toll. Aber ist das denn die einzigen Royals?
Ja, unfortunately habe ich jetzt leider nichts anderes
Royales. Ja, aber was machen denn die Töchter dann von Andrew? Ich meine, die müssen doch dann auch, sind die auch degradiert?
Ja, das komischerweise habe ich da auch schon über nachgedacht, dass die jetzt nicht mehr Princess Beatrice und Eugenie sind. Das weiß ich gar nicht. Also sie sind ja auch schon längst verheiratet und sind unter der Haube.
Die fallen weich.
Die machen einfach weiter. Ich glaube, wir müssen uns jetzt nicht große Sorgen machen, aber dass sozusagen der Bruder des Königs entprinzt worden ist.
Das ist schon entprinzt, ist natürlich toll.
Entduked, entprinzt und enthosenbandordend.
Wahnsinn.
Das ist schon
tolle
Schluss. Damit können wir echt wunderbar jetzt aufhören.
Ja. Super. Und das ist auch tatsächlich das, was wir sagen wollten.
Ja, mehr wollte man gar nicht sagen.
An der Stelle.
Naja, wir haben uns ein bisschen verzettelt, aber dafür wird es nächstes Mal vielleicht ein bisschen strukturierter.
Nächstes Mal laserscharf.
Schauen wir mal. Aber immerhin haben wir diesmal jetzt schon eine neue Rubrik eingeführt, eben Recherche. Also es wird werden vielleicht noch ausweiten.
Rubrik Recherche.
Geil, nach 50 Folgen
der Sendung Recherche.
Stimmt.
Moment. Gute Idee.
Toll. Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören. Dem Dank an dich, Benita.
Bitte.
Dem
Danke, ich habe vor lauter Recherchieren leider gar nicht zuhören können, aber trotzdem vielen Dank.
Und empfehlt uns weiter und bis zum nächsten Mal. Bye-bye.
Wir singen.
Brexit on Toast ist eine Produktion von Plattform Holzstraße.